Da gibt es so eine schöne Geschichte über einen Rabbi. Viele von euch kennen diese Geschichte schon, aber ich erzähle sie extra nochmal, damit die anderen diese Geschichte auch hören, weil es soll die Einleitung sein für das, was ich euch sagen will. Das ist dieser Rabbi und der ist eine Woche weg von zu Hause, weg von Jerusalem und ist auf so einer auf so einer Tagungsreise, ist unterwegs und kann die ganze Woche dort nicht Golf spielen, obwohl er ein total passionierter Golfspieler ist. Weil es regnet. Die ganze Woche. Die ganze Woche ist schlechtes Wetter und er kann nicht auf den Golfplatz. Und er wartet jeden Tag, dass es endlich besser wird. Und am Samstag ist Wochenende und die Tagung hat Pause. Und gerade am Samstag, am Sabbat, ist schönes Wetter. Da scheint die Sonne. Und jetzt ist sein Herz zerrissen. Er überlegt sich, oh Mann, was soll ich nur machen? Lieber Gott, du kannst mir das doch nicht antun. Jetzt scheint die Sonne. Und dann fällt ihm ein, Mensch, ey, mich kennt ja hier keiner. Und die anderen haben es ja eh nicht so mit dem Sabbat. Da kann ich doch auch einfach Golf spielen gehen. Und dann sagt er, Mensch, komm, lieber Gott, das nimmst du mir nicht übel. Einmal am Sabbat, ja, heute und komm, ich liebe Golf spielen. Und tatsächlich, er geht auf den Golfplatz. Und klar im Himmel, Gott sieht das. Ja, der schaut da runter und sieht den und lächelt. Und dann kommen natürlich direkt die Engel gelaufen und sagen, Gott, hast du gesehen? Hast du gesehen, der Rabbi? Ja. Er geht Golf spielen heute am Sabbat. Wie kann er nur? Du musst ihn unbedingt bestrafen. Und Gott sagt, ihr habt recht. Ich werde ihn bestrafen. Der Rabbi fängt an zu spielen und schlägt das erste Loch. Ja, und normalerweise braucht man 5 Schläge, ja, um dahin zu kommen. Und er schafft es mit 3 Schlägen, also 2 unter Paar. Und der Rabbi, wow, das läuft ja gut. Und die Engel rennen direkt wieder zu Gott hin und sagen, ey, guck dir das an, was der macht. Und es macht ihm auch noch Spaß, er freut sich daran. Und der Rabbi geht zum zweiten Loch und schlägt ab und hole in one. Trifft direkt das Loch. Und die Engel sagen, ey, Gott, jetzt musst du eingreifen. Ja, sonst fängt der immer wieder an zu spielen. Du musst mal endlich was tun. Greif ein. Und Gott lässt ihn durchspielen. Und er spielt die Runde seines Lebens. So eine Runde hat er noch nie gespielt und er kann es kaum glauben, wie gut er war. Und er geht nach Hause und die Engel gehen zu Gott und sagen, Gott, was hast du getan? Du musst ihn bestrafen. Und sagt Gott, ich habe ihn auch schon bestraft. Und womit? Ja, wenn er nach Hause kommt, kann er es keinem erzählen. Wir wollen von unseren Erfolgen erzählen, oder? Also wir brauchen doch jemanden, wenn wir irgendwas Tolles gemacht haben, wo wir hingehen können und können sagen, wow, guck mal, was ich geleistet habe. So ein, am besten irgendjemand, so ein Kumpel, ja, mit dem man eh schon ganz eng ist und ganz enge Familienangehörige, wo man hingehen kann und sagen, ey, das ist mir gelungen, es tut uns doch gut, mit Freunden und Verwandten und Bekannten über schöne Dinge zu sprechen. Und es müssen noch nicht mal Erfolge sein, einfach nur über schöne Dinge zu reden. Man will sich doch austauschen. Also man braucht so Menschen, oder? Mit denen man sich so trifft und nahe kommt. Und genauso wichtig, wir merken das nur nicht, sind Menschen so für den Alltag, mit denen wir über die ganz normalen, belanglosen Sachen sprechen. Das merken wir erst dann, wenn es plötzlich nicht mehr geht. Oft ist es dann, wenn man jemanden verliert, nahe Verwandte, nahe Bekannte, den man eng zusammen ist und mit dem man viel ausgetauscht hat, man merkt das gar nicht, dass man jemanden hatte, mit dem man so die ganz alltäglichen, ganz normalen Sachen immer besprechen konnte. Und ich finde, es gibt noch eine dritte Variante. Es gibt die, mit denen man gerne spricht, vor allem dann, wenn es drauf ankommt und wenn man Dinge falsch gemacht hat. Wo man in der Lage ist, zu jemandem hinzugehen und zu sagen, hey, ich habe Mist gebaut. Ich muss mit dir darüber reden. Mir ist echt was schiefgegangen. Ganz weit über so eine Beziehung gehen? Stell dir das mal vor, du hättest eine Freundin, einen Freund, einen Familienangehörigen, der sieht, dass du was falsch gemacht hast. Der sieht, du hast einen richtigen Fehler gemacht. Da ist echt was schiefgegangen. Und sagt dir, er sagt dir oder sie sagt dir, guck dir das an, was du getan hast. Und dann stell dir vor, deine Beziehung ist so eng zu dieser Person, dass du sagen kannst, wow, stimmt, du hast recht. Du gehst nicht sofort in Verteidigungshaltung, sondern deine Beziehung zu dieser Person ist so eng, dass du es annehmen kannst. Dass du bereit bist, dir es sagen zu lassen. Dass du bereit bist, den Fehler einzugestehen. Vielleicht sogar in aller Öffentlichkeit danach. Und jetzt stell dir vor, deine Beziehung zu Gott wäre so. Stell dir vor, du hättest zu Gott so eine Beziehung, wo du sagst, okay Gott, du kannst mir alles sagen. Egal durch wen, egal durch was, du kannst mich immer korrigieren. Weil es gibt dir halt auch die Sicherheit, dass Gott es auch tut. Weil Gott tut es ja nicht ständig, oder? Wir haben hier so über Sachen gesprochen vor ein paar Wochen, auch in der Gebetswoche, und dann haben wir über Einheit und Gemeinschaft gesprochen, und dabei ist mir aufgefallen, dass wir das oft verwechseln und da Sachen durcheinander bringen. Weil ich zum Beispiel finde, dass Einheit und Gemeinschaft nicht das Gleiche sind. Wir denken immer, wenn wir über Einheit sprechen, dann heißt das ja, wir sind hier zusammen und wir machen alle das Gleiche. Und dann haben wir eine Einheit, aber das ist nicht so. Und manchmal haben wir als Christen sogar diesen Irrglauben, dass wir denken, oh, wir haben aber mit Gott immer Gemeinschaft. Oder wir sind mit Gott immer eine Einheit. Und wir sind es nicht. Und dann fragen wir uns, wann sind wir es denn? Und dann kommen so üble Dinge auf, wo wir uns sagen, okay, wenn wir sündlos wären. Und das ist mir in der letzten Zeit wieder ganz oft begegnet, dass Menschen zu mir gekommen sind und gesagt haben, ja, also irgendwie kann ich in der Bibel finden, wenn wir sündlos leben würden, dann wären wir mit Gott eins. Auf so Gedanken kommen wir dann. Und Gott sagt es uns von Beginn an in seinem Wort, dass es nicht so ist. Ich will mit euch eine Geschichte lesen, die ihr wirklich alle kennt und schon 100-mal gehört habt. Und man spricht oft so über die letzten, wir werden gleich über letzte Worte sprechen, jetzt sprechen wir über so die ersten Worte, über das, was Gott möchte, dass wir es erfahren. Ganz am Anfang in der Bibel, so wie er beschrieben hat, wie alles angefangen hat. Und ich bin einer von diesen Verrückten, die sich nicht hundertprozentig sicher sind, ob das auch wirklich so passiert ist. Hier in dem Fall, wir lesen es gleich zusammen, geht es um die Geschichte von Adam und Eva. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so stattgefunden hat. Aber eins bin ich mir hundertprozentig sicher, dass Gott wollte, dass das so in seinem Wort steht. Er will uns erklären, wie Beziehung zwischen ihm und uns funktioniert. Und das ist eine der ersten Geschichten, wo er berichtet darüber, wie die Beziehung zwischen Gott und den Menschen funktioniert. Lasst uns zusammen mal lesen. 1. Mose, Kapitel 3, Abvers 1. Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr gemacht hatte. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft, fragte sie die Frau. Also Geschichte, ne? Gott sagt, alles gehört euch, ich habe es für euch gemacht. Nehmt, wovon ihr wollt. Aber ich gebe euch einen Tipp, geht nicht an diesen einen Baum. Und dann passiert das, was uns allen immer passiert, dass irgendwas, irgendwer, und es ist natürlich der Teufel, zu uns kommt und sagt, oh, sollte Gott das wirklich gesagt haben? So den Zweifel an Gott sehen. Und zwar den Zweifel daran, und es ist nur das, was da steht, den Zweifel daran, dass es Gott gut mit dir meint. Um nichts anderes geht es hier dem Teufel. Um nichts anderes seht er in unser Herz als den Zweifel daran, dass Gott es mit dem, was er tut, es wirklich gut mit dir meint. Und daran darfst du gern alles messen. Allen Shit, der in deinem Leben passiert. Das ist das, dass der Teufel dir sagt, naja, Gott meint das mit dir doch gar nicht so gut. Natürlich dürfen wir, antwortet die Frau, nur von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Gott hat gesagt, esst nicht von seinen Früchten. Ja, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Unsinn, sagt die Schlange, ihr werdet nicht sterben. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Die Frau schaut, also vielleicht auch mal da ganz kurz, also an der Stelle bin ich sowieso immer platt, dass ich immer, und damit hat er die motiviert, die beiden. Also ich sage, ich will das alles gar nicht wissen, was gut und böse ist, oder? Das ist doch manchmal so, wenn man in die Weltgeschichte schaut und dann sagt ihr doch, was so hinter passiert, wenn die da sprechen, die Großen auf irgendwelchen Gipfeln oder sonst was, das würde ich gerne wissen, ja, was die da so absprechen. Sag mal, oh, lieber nicht. Ich will es gar nicht wissen, aber er motiviert die hier. Kommen wir gleich noch auf. Die Frau schaute den Baum an, er sah schön aus. Es wäre bestimmt gut, von ihm zu essen, dachte sie. Seine Früchte wirkten verlockend und klug würde sie davon werden. Sie pflückte eine Frucht und biss hinein. An der Stelle kommt ja immer so diese Späße zwischen Männern und Frauen, ne? Die Frau ist schuld an dem ganzen Schlamassel und so weiter. Eigentlich wollte ich heute keinen Witz darüber machen, aber nachdem die Frau Barley da letzte Woche im Bundestag gesagt hat, allen Mist bauen immer die Männer und die Frauen müssen es ausbaden, also da sehen wir, es ist nicht ganz so. Ja, sie mag in vieler Hinsicht recht haben, aber... Dann reichte sie die Frucht ihrem Mann und der Idiot nahm's und aß davon. Plötzlich gingen beiden die Augen auf und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Hastig flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich daraus einen Lendenschurz. Jetzt kommt das, was ich bei mir gelb angestrichen habe. Am Abend, als ein Wind, frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott der Herr im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Aber Gott, der Herr, rief: Adam, wo bist du? Er rief nicht, Eva, was hast du getan? Er rief nicht, Adam, was habt ihr getan? Sondern, wo bist du? Also ich kann mich in Adam gut hineinversetzen. Also jetzt ist es nicht zwingend bei uns so, dass immer die Fabienne alles vormacht und ich nur hinterhergehe. Das sind wir vom Typ her, glaube ich. Aber ich kann mich trotzdem in Adam hineinversetzen. Ja. Und dann frage ich mich, was hätte ich geantwortet an Adams Stelle? Wisst ihr, was ich geantwortet hätte? Was meine Antwort gewesen wäre? Wo warst du denn? Ich hätte eine Gegenfrage gestellt. Ich hätte gesagt, ja Gott, wo warst du denn gerade, als ich dich dringend gebraucht habe? Wo warst du? Offensichtlich war Gott nicht da. Die Bibel erklärt es uns hier, dass da wohl ein Moment stattfand, in dem Gott nicht anwesend war. Und es war ja wohl, ich würde mal sagen, einer der wesentlichen Momente der Weltgeschichte. Gott hat Adam und Eva allein gelassen. Wenn ich einen guten Freund hätte, ja, der in den wichtigen Momenten immer bei mir ist und dann kommt der wichtigste Moment in meinem Leben, und wo ich hätte eine Entscheidung treffen müssen und Hilfe brauchen können, wo er mich vielleicht abhält davon, eine falsche Entscheidung zu treffen, dann würde ich sagen, wo warst du? Ein guter Freund von mir hat mir erzählt, sehr guter Freund hat mir erzählt, dass seine Kinder ihm oft Vorwürfe, dass sie Unsinn gebaut haben, wie, weiß ich, Rollerblades fahren oder sonst was für ein Unsinn und sich dann beschwert haben, wenn sie hingefallen sind, warum war da kein Geländer? Ja, wo war hier das Geländer, das Gott baut? Der hat die völlig allein gelassen. Und eigentlich hätten sie doch nach christlicher Sicht die beste Voraussetzung auch gehabt, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Denn sie waren etwas, was wir nicht sind, völlig sündlos. Sie waren sündlose Menschen, sie haben da bisher keine Sünde getan. Und das hat sie offensichtlich nicht davon abgehalten, den größten Bock Mist zu bauen. Also kann sündlos sein nicht das Endziel sein, nicht das Ziel der Ziele sein, weil Adam und Eva waren es. Aber Gott hat sie anscheinend einen Moment allein gelassen. Sie hatten keine Gemeinschaft mit Gott. Ich bin mir sicher, dass Gott uns in bestimmten Momenten auch mal mit unseren Entscheidungen ganz alleine lässt. Offensichtlich. Ich habe neulich über Beziehungen gelesen und über Beziehungen, die Eltern zu ihren Kindern haben. Ich muss ja drüber lesen, ja? Ich kann das ja nicht nachleben. Aber ich habe darüber gelesen, dass es eben so ist und ich konnte mich dann so in meine Kindheit hineinversetzen oder besser in die Zeit, als ich mich von meinen Eltern gelöst habe. Du hast als Kind, als Säugling, als Heranwachsender eine automatische Bindung zu deinen Eltern, weil du abhängig von ihnen bist. Und diese Bindung löst du irgendwann. Und Eltern, die es gut machen, so habe ich gelesen, sind die, die das zulassen. Die zulassen, dass sich Kinder auch mal lösen und von alleine zurückkommen. Eltern, die versuchen, die Bindung zu erzwingen, verlieren meistens ihre Kinder. Es ist wichtig, Trennung zuzulassen. Und Gott macht es hier genauso. Gott geht es nicht darum, dass wir sündlos sind, sondern Gott möchte meinen und deinen Charakter entwickeln. Er möchte, dass wir heranwachsen und dass wir selbstständig werden. Dass wir eigenständige Entscheidungen treffen. Aber nicht, dass wir sündlos werden. Säuglinge sind unschuldig. Aber Heilige haben Charakter. Und ein Charakter, ein heiliger Charakter, ist der Charakter, der sich angewöhnt hat, das Richtige zu tun. Nicht immer, und das wird uns nicht gelingen, wir werden nicht unschuldig mehr. Du wirst kein unschuldiger Mensch mehr, du wirst nicht mehr wie ein Baby. Komplett unschuldig, und vielleicht gucken wir deshalb so gerne auf so Babys. Weil wir in ihnen so eine Unschuld erkennen. Kein Argwohn. Aber das ist nicht das, was Gott von uns will. Er will, dass du dir angewöhnst, das Richtige zu tun. Und das hatten Adam und Eva nicht. Sie hatten in der Situation weder Einheit mit Gott noch Gemeinschaft. Da gibt es diese zweite Situation, diese zweite große Geschichte in der Bibel, wo es auch um die Einheit mit Gott ging und wo es uns vorgemacht wird, wie es richtig ging. Als Jesus am Kreuz hing. Alle vier Evangelien. Und dann ist es wichtig und gut, oder dann sollte man auch drauf hören, was da steht, wenn es wirklich in allen vier Evangelien steht. Da steht der Ausspruch von Jesus Christus: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die letzten sieben Worte, bevor er gekreuzigt wurde, bevor er starb. Offensichtlich ist es so, dass Gott uns manchmal alleine lässt. Selbst Jesus Christus war in dem Moment von Gott verlassen. Ähnlich wie bei Adam und Eva. Gott war in dem Moment nicht da. Aber der wesentliche Unterschied zwischen Adam und Eva und Jesus war, dass Jesus eine Einheit war mit Gott. Sie waren eins. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Einheit und Gemeinschaft nicht verwechseln. Gemeinschaft ersetzt die Einheit mit Gott nicht. Und den Fehler machen wir Christen oft. Und den sollten wir versuchen zu vermeiden. Wir sollten uns fragen, habe ich eine Einheit mit Gott? Bin ich eins mit ihm? Jetzt kommt natürlich, oder jetzt steht natürlich die Frage im Raum, was bedeutet das denn? Also um den Unterschied nochmal zu verdeutlichen, du kannst in einer Ehe ständig Gemeinschaft haben, aber du bist keine Einheit. Das habe ich auch in diesem Buch gelesen, da geht es ja um die Frage der Erziehung zum Beispiel, also Kinder nutzen das ja gern aus, oder? Wenn Eltern zwar immer eine Gemeinschaft haben, aber keine Einheit sind. Das bringt dann schon manchmal Vorteile. Und es nervt tierisch, ja, wenn sie eine Einheit sind, die Kinder, aber es ist gut für sie. Und es macht das Leben manchmal anstrengend. Aber es ist gut für uns. Und es sieht vor allem von außen gut aus. Ehepaare, die eine Einheit bilden, sehen von außen gut aus. Christen, die eine Einheit mit Gott bilden, sehen von außen gut aus. Nicht Christen, die ständig Gemeinschaft mit Gott haben, sondern die, die mit Gott eine Einheit bilden. Aber wie mache ich das? Die einfachste Lösung wäre ja, wir machen daraus eine Drehung. Wir sagen, okay, wenn du ganz viel Gemeinschaft hast, dann wird dann auch irgendwann eine Einheit raus. Und wenn du eine Einheit bist, dann hast du auch Gemeinschaft. Ja, ist was dran. Und so funktioniert das in der Praxis am Ende auch. Das ist das, was tatsächlich dann auch passiert. Nur wie werde ich mit Gott eine Einheit? Hier die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist die, die wir alle auch schon kennen. Einheit ist ja das, was ich nicht einfach so machen kann. Einheit ist ja etwas, was manchmal einfach so da ist. Ich bin eine Einheit mit meiner Familie und da kann ich gar nichts dafür. Da habe ich nichts dazu getan. Ich bin in diese Familie hineingeboren. Und genauso geht es uns mit Gott. Die gute Nachricht ist, dass du in diese Einheit mit Gott schon mal per se hineingeboren bist. Dass Gott sagt, du gehörst zu mir, du bist mein Kind. Die Frage ist nur, lebst du das? Die Frage ist nur, spürst du das, dass du wirklich Gottes Kind bist? Deshalb ist das ja so fatal, was wir da manchmal Weihnachten veranstalten, über so ein Kind singen und vergessen, dass Jesus erwachsen geworden ist. Dass wir so einen Kinderkram aus Weihnachten machen, weil wir dann Gott zu dem Kind machen. Aber wichtig ist, dass wir die Kinder Gottes sind. Dass du dich als Kind Gottes fühlst. Und dass das dein Bewusstsein schärft und dir klar deine Bedeutung klar macht. Dass das über deine Bedeutung entscheidet, dass das darüber entscheidet, wer du bist. Ich vergesse das zu oft, dass ich Kind Gottes bin. Ich bin oft Manager für Gott. Ich organisiere irgendwas für Gott. Ich bin oft der, der versucht, treu zu sein. Ich bin oft der, der irgendwas macht, aber einfach Kind sein? Wir vergessen den Sinn der Einheit. Wir vergessen, dass das eine objektive Sache ist. Eine objektive Verbindung mit Gott. Zwischen Vater und Kind. Kein Gefühl der Nähe. Das kann manchmal ganz weit weg sein. Vielleicht noch nicht mal existent. Das Gefühl der Nähe ist vielleicht nie da. Nie. Aber du kannst trotzdem eine Einheit mit Gott sein. Und du kannst vielleicht ständig das Gefühl der Gemeinschaft haben, aber mit Gott vielleicht doch keine Einheit bilden. Im entscheidenden Moment bist du nicht da, so wie Adam und Eva im entscheidenden Moment nicht da waren und reif waren. Reife entsteht aus der Bindung, so wie aus der Bindung eines Kindes zu seinen Eltern. Die Reife entsteht der Beziehung. Und steht und fällt mit der Entscheidung, mit dem Bekenntnis dafür. Es geht immer darum, entschiedener mit Jesus zu leben. Es geht immer darum, sich mehr und wieder dafür zu entscheiden und nicht für all den anderen Kram. Und zwar jeden Tag von neuem. Und jeden Tag mit dem Bewusstsein zu beginnen, dass ich ein Kind Gottes bin und dass daraus die Einheit entsteht. Wenn wir es nicht tun, nutzt die ganze Gemeinschaft nichts. Ehrlich gesagt, tue ich mich schwer damit. Ehrlich gesagt, merke ich, dass es ganz oft keine Einheit ist und ich weiß nicht, ob ich die Frucht nicht auch genommen hätte. Aber es macht mir Mut, dass wir gemeinsam daran arbeiten. Dass wir gemeinsam versuchen, das entstehen zu lassen. Eine Einheit mit Gott herzustellen und eine Einheit untereinander herzustellen. Manchmal auch über die Gemeinschaft. Aber es ist ein Riesenunterschied. Ich möchte für deine Einheit beten. Ich möchte dafür beten, dass du dir bewusst bist, dass du ein Kind Gottes bist. Und dass dich da auch nichts von wegnehmen kann. Du kannst nicht plötzlich sagen, ich bin nicht das Kind meiner Eltern, obwohl wir uns das manchmal wünschen. Bei Gott bist du immer da. Auch wenn du es manchmal nicht fühlst. Auch wenn du manchmal denkst, wo bist du gewesen, Gott? Wo warst du gestern Nacht? Wo warst du heute Morgen, als die Schlange kam? Wo warst du? Ich bitte dich, dazu aufzustehen. Großer Gott, wo warst du in den Momenten, wo wir dich gebraucht hätten? Als wir Mist gebaut haben, als es schief gegangen ist, Herr, wo warst du da? Warum hast du es nicht einfach verhindert? Einen Moment vorher dachten wir doch noch, wir hätten Gemeinschaft mit dir. Und dann sind wir trotzdem wieder diesen falschen Versprechungen gefolgt. Großer Gott, wir wünschen uns Einheit mit dir. Wir wünschen uns, dass du unseren Charakter entwickelst. Wir wollen Heilige sein, die sich dafür entscheiden, das Richtige zu tun. Großer Gott, oft werden wir verführt und oft sagt die Schlange uns, das oder das wäre gut für uns und wir glauben dem. Herr, vergib uns. Und Herr, hab Dank, dass du Adam und Eva vergeben hast und dass du uns mit dieser Geschichte erzählst, dass du alles neu machen wirst und alles gut machen wirst. Alles wird gut mit dir. Aber schenk uns Einheit im Herzen, schenk uns Einheit im Verstand mit dir. Dass wir den Unterschied erkennen in unserem Leben zwischen Gemeinschaft und Einheit. Dass wir erkennen, du bist immer da, aber wir fühlen dich oft nicht. Dass wir erkennen, du bist immer da, aber wir gehen oft unsere eigenen Wege. Und dass wir erkennen, dass du uns manchmal damit auch alleine lässt. Hilf uns, die richtigen Entscheidungen zu treffen in den tiefsten Momenten unseres Lebens. Hilf uns, die richtigen Entscheidungen zu treffen in den schönsten Momenten unseres Lebens. Lass uns aus der Beziehung zu dir die Entscheidung treffen, die wir treffen sollen. Dass wir es anders machen als Adam und Eva in dieser Geschichte. Großer Gott, hab Dank für deinen Segen, den du uns dabei gibst und für all deine Vergebung, die wir immer aufs Neue bekommen. Hab Dank dafür, dass wir heute wieder von vorne anfangen dürfen. Dass du dich nicht dafür interessierst, was gestern war, sondern dass du mit uns nach vorne schaust und dass wir ab heute eine Einheit mit dir sein dürfen, weil wir akzeptieren und wissen, wir sind deine Kinder. Amen.